Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Maximilian Brose. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, Sie gelten als das Paradebeispiel dafür, wie man durch Ausbeutung der Natur fast sich selbst auslöscht. Die Ureinwohner der Osterinsel. Aber eine neue Studie zeigt jetzt, dieses Narrativ, das ist höchstwahrscheinlich Quatsch. Dazu später mehr. Genau wie zu der Frage, warum Fledermäuse auch unsere Äcker und unsere Gesundheit schützen könnten. Jetzt aber erstmal zu einer, und das Wort verwenden wir nicht oft im Deutschlandfunk, Sensation, die diese Woche in der medizinischen Fachzeitschrift JAMA präsentiert wird. Ein Elektriker aus den USA, der hat bei einem Arbeitsunfall unter anderem sein Kinn, seine Nase sowie das linke Auge verloren. Doch im vergangenen November hat ein Expertenteam aus New York ihm ein neues Gesicht samt Auge transplantiert und das zum ersten Mal in der Medizingeschichte. Und jetzt, fast ein Jahr später, geht es dem Elektriker gut. Das transplantierte Auge, das wurde nicht vom Körper abgestoßen. Und über diese beeindruckende OP konnte ich vor der Sendung mit Professor Horst Helbig sprechen. Er ist Direktor der Klinik für Augenheilkunde in Regensburg, war selbst nicht an der OP beteiligt, hat aber diese Innovation ganz genau beobachtet. Eine OP, die 21 Stunden gedauert hat und mindestens 15 Mal geprobt wurde. Darum war auch meine erste Frage an Horst Helbig, warum diese OP so kompliziert ist.
Nun, bei diesem Patienten ist ja nicht nur das Auge transplantiert worden, sondern es ist das halbe Gesicht transplantiert worden, einschließlich des Auges. Gesichtstransplantationen werden ja schon seit einigen Jahren durchgeführt und allein die brauchen viele, viele Stunden, auch in der Größenordnung 20 Stunden. Was es so aufwendig macht, ist ja die Tatsache, dass dort viele Nerven, viele Blutgefäße, Knochen, Weichteilgewebe alle sauber adaptiert werden müssen, sodass sie dann auch passen und einwachsen können. Und das braucht sehr, sehr viel Übung und sehr viel Zeit.
Und da habe ich auch gelesen, dass quasi das Spenderauge, damit es immer weiter mit Blut versorgt wird, mit einer Spenderarterie noch verbunden war und dieser gesamte Komplex dann wohl auch zum ersten Mal transplantiert wurde. Das klingt ja auch wahnsinnig aufwendig.
Ja, das ist eigentlich der eigentliche Fortschritt, wenn man so will, der bei dieser Operation gemacht wurde, dass man die Blutversorgung des Auges verändert hat. Das Auge wird normalerweise über die Gehirnarterien versorgt, über die sogenannte Arteria carotis interna, an die man aber ganz, ganz schlecht nur rankommt. Und deshalb wurde beim Spender zunächst einmal die Blutversorgung des Auges an die Gesichtsarterie, die sogenannte Arteria carotis externa, angeschlossen. Das war der erste Schritt. Und nach diesem Anschluss erfolgte die Transplantation des Auges inklusive Augenhöhle, inklusive Knochen, inklusive Gesicht mit einer veränderten Gefäßzufuhr, einer arteriellen Gefäßzufuhr.
Und Sie haben ja auch schon dem Team, als bekannt wurde, dass die OP geklappt hat, direkt in einer Pressemitteilung damals im November gratuliert zu dieser großartigen chirurgischen Leistung. Gleichzeitig warnen Sie aber auch in diesem Statement davor, ja, dass durch die Transplantation keine Hoffnung bei blinden Menschen geweckt werden sollte, dass sie bald durch vergleichbare Operationen wieder sehen könnten. Jetzt, fast ein Jahr später, bleiben Sie bei dieser Warnung?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, das noch einmal zu betonen. Daran hat sich gar nichts geändert. Und auch dieser Patient, der kosmetisch natürlich enorm gewonnen hat durch diese Operation, der auf diese Weise sich auch wieder traut, bei Tageslicht auf die Straße zu gehen, weil er einfach viel besser aussieht. Aber sehen kann er auch nicht. Er kann kein Licht wahrnehmen, ist also nach wie vor auf diesem Auge komplett blind. Und das ist auch etwas, was, muss man ehrlicherweise sagen, nicht anders zu erwarten war und was sicher auch dem Patienten nicht versprochen wurde.
Gleichzeitig reagiert ja seine Retina auf Licht. Warum kann er trotzdem nicht sehen?
Also die Netzhaut selber ist erhalten, sie hat auch überlebt. Und wie gesagt, das ist etwas, was wirklich sensationell ist, dass man es schafft, ein Auge mit der Blutversorgung anzuschließen und zu erhalten am Empfänger. Aber die Verbindung der Netzhaut, die nach wie vor am Leben ist, über den Sehnerven zum Gehirn, die lässt sich halt nicht so leicht wiederherstellen oder lässt sich eigentlich gar nicht wiederherstellen. Der Sehnerv ist ja nicht ein normaler peripherer Nerv, sondern der Sehnerv ist im Grunde ein ausgestülptes Teil des Gehirns. Der Sehnerv enthält 1 Million Kabel ungefähr, die alle wieder verbunden werden müssten, die zusammenwachsen müssten. Und das ist nach wie vor Fantasie und Illusion, das ist nach wie vor nicht möglich. Also der Anschluss der lebenden Netzhaut an das Gehirn, die funktioniert noch nicht. Man kann ja auch jetzt nicht eine normale Kamera ans Gehirn anschließen.
Aber hat uns denn diese OP jetzt zumindest einen Schritt weiter auf diesem schwierigen Weg gebracht, dass man irgendwann ein Auge transplantieren kann, was auch wieder sehen kann?
Also sagen wir so, nach dem aktuellen Stand des Wissens kann man sich das nach wie vor nicht vorstellen. Auf der anderen Seite, denken Sie mal dran, wenn mir vor 30 Jahren jemand gesagt hätte, ich habe ein kleines Kästchen in der Hand, das so groß ist wie eine Zigarettenschachtel, stehe mitten im Wald und habe dann den Zugang auf das gesamte Wissen der Welt mit meinem Handy übers Internet, dann hätte ich das auch nicht geglaubt. Insofern muss man einfach abwarten, in welche Richtung die wissenschaftlichen Fortschritte gehen. Aktuell kann ich es mir nicht vorstellen, aber ich bin völlig offen für das, was in den nächsten Jahrzehnten an wissenschaftlichen Fortschritten kommen wird.
Das sagt Horst Helbig darüber, dass vielleicht irgendwann ein Auge transplantiert wird, was auch wieder sehen kann. Sie gelten als das perfekte Aushängeschild menschlicher Unvernunft. Denn die Ureinwohner der Osterinsel Rapa Nui, die sollen ihre Insel so weit ausgebeutet haben, dass das sie an den Rand des Aussterbens getrieben hat. So ein lange vorherrschendes Narrativ. Dass das aber falsch sein könnte, darauf deuten schon länger archäologische Funde hin. Und nun liefert eine Studie, die in der Fachzeitschrift Nature gerade erschienen ist, auch genetische Belege, dass dieses Narrativ Quatsch ist. Dagmar Röhrlich berichtet.
5. April 1722. Tausende Kilometer vor der Küste Südamerikas kam endlich wieder Land in Sicht. Es war Ostersonntag. Und so trug Jakob Rocheveen die Vulkaninsel mitten im Pazifik als Osterinsel in sein Logbuch ein. 2.000 oder 3.000 Menschen lebten dort, schätzte der niederländische Seefahrer. Die Landschaft war karg und ohne Wälder, was ihn überraschte. Aber es gab gepflegte Steingärten für die Landwirtschaft. Anzeichen für einen Zusammenbruch der Gesellschaft erwähnt sein Bericht nicht.
Tatsächlich glauben viele Menschen, dass die Rapa Nui als Folge eines Populationszusammenbruchs verschwunden sind. Der Grund dafür ist, dass es auf der Insel nach der Ankunft der Menschen tatsächlich eine sehr starke Umweltveränderung gab. Wir wollten nun mit Hilfe der Genetik herausfinden, ob wir Beweise für oder gegen Populationskollaps finden.
Barbara Sousa von der Universität de Lausanne untersuchte mit dem Einverständnis der heutigen Rapa Nui DNA-Proben von 15 Individuen aus dem Nationalen Naturkundemuseum in Paris. Die meisten waren zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert gestorben und das Team nutzte für seine Untersuchungen eine Kombination aus genetischen Analysen, Radiokarbondatierungen und Bevölkerungssimulationen.
So what we did was to look into the population size.
Danach hat es sich immer um eine kleine Population gehandelt. Und wir können nicht feststellen, dass es im 17. Jahrhundert diesen postulierten Rückgang gegeben hat. Es gibt keine genetischen Beweise für einen ökologischen Selbstmord, den nur 10-20% der Bevölkerung überlebt hätten.
Between 10-20% of the population survived only after this population collapse.
Weit verbreitet ist das Narrativ, dass die Rapa Nui-Bevölkerung zusammenbrach, weil sie die Wälder der Insel für den Transport der Moai-Statuen und den Bau von Kanus abgeholzt haben. Doch für das Verschwinden der Bäume waren wohl vor allem die eingeschleppten polynesischen Ratten verantwortlich, die sich auf der Insel explosionsartig vermehrten und die Samen der Palmen fraßen. Die Genomanalysen zeigen nun, dass die polynesischen Ahnen der Rapa Nui zum einen um 1200 auf der Insel ankamen und zum anderen, dass sie sich über Jahrhunderte hinweg an die sich verändernden Bedingungen angepasst haben. Und dann sei da noch etwas anderes, sagt Victor Moreno von der Kopenhagener Universität.
Bei dem dritten Ergebnis geht es um die Idee eines transpazifischen Kontakts zwischen den polynesischen Vorfahren der Rapa Nui und den südamerikanischen Ureinwohnern. Wenn man sich die Genome anschaut, sieht man, dass 90% polynesischen Ursprungs sind und eine geringe Menge, nämlich 10%, von den Ureinwohnern Amerikas stammt.
Berechnungen zufolge muss die Vermischung um das Jahr 1300 passiert sein. Und ob auf Rapa Nui oder in Südamerika, das ist offen. Max-Planck-Forscher Stefan Schiffels schätzt die Arbeit seiner Kollegen hoch ein.
Diese Ergebnisse, was diese seltsamen Hypothesen angeht, die da seit Jahrzehnten im Umlauf sind, das ist natürlich wirklich erstmal für den Allgemeinleser, glaube ich, das Wichtigste. Das ist ganz klar. Für mich als Populationsgenetiker ist tatsächlich ebenso wichtig, dass es hier einen methodischen Fortschritt gab. Und das ist das, was ich auch wirklich an dem Artikel so schön finde, ist, dass es wirklich ein aufwendiges Set an Analysen ist, die dann dazu geführt haben.
Und der Zusammenbruch der Population? Den hat es tatsächlich gegeben, aber erst um 1860, durch Sklavenhändler und eingeschleppte Krankheiten. 1877 waren nur noch 110 Rapa Nui übrig.
Ein Beitrag von Dagmar Röhlich war das. Sie hängen von den Decken. Manche von ihnen saugen Blut und viele Arten sind begnadete Insektenjäger. Es geht um Fledermäuse, die ja für allerlei Mythologie bekannt sind. Aber sie könnten auch eine ganz entscheidende Rolle für unsere Landwirtschaft spielen und vielleicht sogar für unsere Gesundheit. Das legt zumindest eine Studie eines US-Ökologen nahe, der dafür ausgenutzt hat, dass ein Pilz seit 2006 immer mehr Fledermäuse in den USA ausrottet. Harriet Berkan berichtet.
Äußerlich verrät nur eine weiße Nase, dass Fledermäuse im Winterschlaf mit einem Pilz befallen sind. Doch dieser Schönheitsmakel ist nicht das Schlimme an der Weißnasenkrankheit, sagt der Umweltökonom Eyal Frank.
Der Pilz unterbricht den Winterschlaf und das ist ein Todesurteil für die Fledermäuse.
Denn er fährt den Stoffwechsel der Tiere im Winterschlaf hoch und zwingt sie so, Nahrung zu suchen. Nur die ist im Winter Mangelware. Letztendlich verhungern fast alle befallenen Tiere in Nordamerika. Innerhalb weniger Jahre dezimiert sich ihr Bestand. Häufig kollabiert er sogar komplett. Eyal Frank sah darin die seltene Chance zu analysieren, welche Rolle Fledermäuse für die Landwirtschaft spielen. Denn die Flügeltiere jagen zahlreiche Pflanzenschädlinge wie Motten oder Gliederfüßer. Wo es kaum noch Fledermäuse gibt, müssen sich Landwirte anders behelfen.
Landwirte in den Landkreisen, die von der Weißnasenkrankheit betroffen waren, steigerten den Gebrauch von Insektiziden um ungefähr 30%.
Für seine Studie hat Eyal Frank die Entwicklung in US-amerikanischen Landkreisen vor und nach Ausbruch der Weißnasenkrankheit miteinander verglichen. Dabei hat er auch nach weiteren Zusammenhängen gesucht. Etwa, ob mehr Insektizide wegen fehlender Fledermäuse sich auch auf die Gesundheit der Bevölkerung auswirken. Als Indikator nahm er die Säuglingssterblichkeitsrate unter die Lupe.
In den gleichen Landkreisen, die mehr Insektizide einsetzen, hat die Säuglingssterblichkeitsrate durchschnittlich um ungefähr 8% zugenommen, nachdem sich die Weißnasenkrankheit ausgebreitet hatte.
Um Kausalzusammenhänge zwischen allen Daten zu untersuchen, analysierte er immer wieder auch andere Faktoren, die ursächlich sein könnten. Etwa Wetterdaten, um den gesteigerten Insektizideinsatz zu erklären, oder die Opioidkrise, die die Säuglingssterblichkeit beeinflusst.
All diese unterschiedlichen anderen Faktoren müssten sich systematisch mit der Ausbreitung der Weißnasenkrankheit verändern. Wenn sie der Grund für die Effekte sind, müssten sie sich äquivalent zum Pilz ausbreiten.
Und das traf für keinen anderen der Erklärungsansätze zu.
Die Ergebnisse zeigen uns, dass die Landwirte den Verlust durch erhöhten Insektizideinsatz kompensieren. Das hat einen negativen Effekt auf die Gesundheit der Menschen und zeigt, wie wichtig natürliche Feinde sind, die das Ökosystem stabil halten.
Unabhängige Forschende bewerten die Studie unterschiedlich. Einige loben, dass die Studie einen innovativen Ansatz wähle und wichtige Hinweise auf mögliche Zusammenhänge von Fledermauspopulationen, Insektiziden und Kindersterblichkeit gebe. Andere kritisieren die verwendeten statistischen Methoden als veraltet oder zu ungenau, um zu sagen, ob die Effekte tatsächlich kausal sind, so Einschätzungen von Forschenden aus Deutschland. Auch die hier lebenden europäischen Fledermausarten können sich mit dem Pilz infizieren, aber
die Europäischen, die sitzen das aus. Die kriegen zwar auch kleine Hautverletzungen, aber die haben gelernt, damit auszuhalten bis zum Frühjahr und dann die Krankheit zu bekämpfen.
Sagt Markus Fritze von der Kompetenzstelle Fledermausschutz Sachsen-Anhalt. Denn europäische Fledermäuse kennen den Pilz schon länger und haben eine Basisimmunität. Trotzdem ist der Experte besorgt, wenn er auf die Zukunft der Tiere schaut.
Wenn jetzt den Tieren die Nahrungsgrundlage entzogen wird, durch das Insektensterben oder auch wenn es einen Einfluss auf den Winterschlaf gibt, durch den Klimawandel, dann wissen wir nicht, wie die Schäden dann aussehen.
In Nordamerika breitet sich der Pilz derweil weiter aus. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es für die amerikanischen Verwandten jedoch. Es scheint einige wenige Tiere zu geben, die die Krankheit überleben und diese Immunität an die neue Generation weitergeben. Zusätzlich wird an Impfungen gegen die Krankheit gearbeitet.
Harriet Berkan berichtet. Der Schwefelkreislauf, der war lange in der Wissenschaft so ein Stück weit unter den Tisch gefallen. Doch mittlerweile ist klar, er ist wichtig für viele geochemische Prozesse und auch für das Klima. Zumindest der Teil, der in der Atmosphäre abläuft. Und hier in diesem Teil haben nun Forschende des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung eine Schwefelverbindung nachgewiesen, die es so eigentlich gar nicht geben dürfte. Nämlich die hochreaktive schweflige Säure in Gasform. Claudia Neumeier hat sich die Sache genauer angeschaut.
Eigentlich war die Forschungsgruppe um Thorsten Berndt vom Tropos gar nicht darauf aus, schweflige Säure zu finden.
Es war nicht die primäre Intention. Keineswegs. Und wir sind ja in der Atmosphärenchemie tätig. Wir beschäftigen uns mit den Abbauwegen des Dimethylsulfids. Dimethylsulfid ist die Hauptschwefelemissionsquelle über den Ozean mit etwa 30 Millionen Tonnen jährlich. Das sind enorme Mengen. Und wir versuchen seit etwa 5 Jahren mechanistisch den Abbau dieses Dimethylsulfids auseinander zu klamüsern.
Dimethylsulfid wird von Phytoplankton im Meer gebildet. Gelangt es in die Atmosphäre, reagiert es über Zwischenprodukte weiter zu Schwefelsäure, H2SO4. Die spielt eine wichtige Rolle bei der Wolkenbildung und ist damit Teil des Schwefelkreislaufes in der Atmosphäre. Der ist aber noch nicht ganz verstanden. Ein mögliches der Zwischenprodukte auf dem Weg zu H2SO4 ist die schweflige Säure, H2SO3. Bisher war der experimentelle Nachweis von H2SO3 erst einer Arbeitsgruppe im Jahr 1988 gelungen, aber nur unter Vakuumbedingungen und die Substanz hatte eine extrem kurze Lebensdauer von 10 Mikrosekunden. Thorsten Berndt und seine Kollegen haben es nun geschafft, schweflige Säure unter Atmosphärenbedingungen, also 1 bar Luftdruck und rund 22 Grad Celsius, zu messen. Das sei aber gar nicht so leicht gewesen, denn
dazu kommt, dass die schweflige Säure sich eigentlich bisschen versteckt. Ja? Das Signal der schwefeligen Säure kommt fast identisch mit dem Signal der Vorläufersubstanz. Fast identisch und ist eigentlich ganz schwierig auseinanderzuhalten. Ist also gar nicht so einfach. Ja?
Die Tropos-Forscher ersetzten also die Wasserstoffatome im Ausgangsstoff durch das schwerere Deuterium. So wurde der Massenunterschied zwischen schwefliger Säure und einem anderen Zwischenprodukt so groß, dass ihre Signale in der Analyse deutlich unterscheidbar waren und H2SO3 damit sichtbar war. 1/2 Minute lang existierte H2SO3 im Laborreaktor. Das ist lange genug, dass die schweflige Säure auch einen Einfluss auf die Chemie der Atmosphäre haben könnte. Ob sie aber auch außerhalb des Labors lange genug existiert, muss man erst noch herausfinden, denn
wir haben es unter idealen trockenen Bedingungen erstmal nachgewiesen, konnten die Luftfeuchtigkeit im Reaktor nur zu einem gewissen Grad erhöhen, aus technischen Problemen heraus, und wissen deswegen noch nicht ganz genau, wie lange die schwefelige Säure unter atmosphärischen Bedingungen mit den extrem hohen Luftfeuchtigkeiten existieren wird.
Da schwefelige Säure in Gasform bisher eigentlich nicht existierte, gibt es bisher auch nur theoretische Überlegungen dazu, wie die starke Säure mit anderen Stoffen reagiert. Deshalb stehe jetzt erstmal Grundlagenforschung an. Die Modellierungen der Forscher zeigen, dass aus den 30 Tonnen Dimethylsulfid, die in den Ozeanen gebildet werden, jährlich rund 8 Millionen Tonnen H2SO3 in der Atmosphäre entstehen könnten. Welche Rolle sie etwa im Schwefelkreislauf bei der Wolken- oder Aerosolbildung spielen könnte, muss erforscht werden. Das Wissen könnte Klimamodelle präzisieren. Doch bisher sind alle Ideen, wie sich schweflige Säure auf die Atmosphärenchemie auswirkt, höchst spekulativ, sagt Thorsten Berndt.
Wir versuchen jetzt erstmal, die Reaktionsbedingungen dahingehend zu optimieren, dass wir zu höheren Luftfeuchten kommen. Dass wir wirklich bis zu 50% Luftfeuchtigkeit haben. Wir haben die experimentellen Mittel in der Hand, dies zu tun. Aber entscheidend ist, aus meiner Sicht der Dinge, erstmal zu klären, wie lange sie überhaupt lebt. Lebt sie wirklich nur im höheren zig Sekundenbereich oder lebt sie Minuten bis Stunden? Und dann wird es sehr interessant.
Thorsten Berndt in einem Beitrag von Claudia Neumeier. Und jetzt zu den Meldungen aus der Wissenschaft. Heute von und mit Magdalena Schmude und diesem Signal aus dem All.
Dragon SpaceX. SpaceX is go for spacewalk operations and crew is go for spacewalk.
Das war der Startschuss für den ersten kommerziellen Kurzausflug in den Weltraum, den heute Mittag erstmals 2 Personen absolviert haben, die keine ausgebildeten Astronauten sind. Im Rahmen der Mission Polaris Dawn des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX hatten die Laienastronauten sich für einige Minuten aus der geöffneten Kapsel des Crew Dragon gestreckt. Während sie auf einer Art Leiter in der geöffneten Luke standen, wurden Daten zur Beweglichkeit des Raumanzugs gesammelt. Weil der Crew Dragon keine Schleuse für den Ausstieg besitzt, musste der Druck in der Kapsel zuvor an die Vakuumverhältnisse des Weltraums angepasst werden. Auch die anderen Crewmitglieder in ihren Raumanzügen waren dem ausgesetzt. Anschließend wurde die Luke geschlossen und der Druck in der Kabine wieder aufgebaut.
Einzelkinder kommen früher in die Pubertät.
Im Vergleich zu Kindern, die ausschließlich leibliche Geschwister haben, setzt bei Einzelkindern das Wachstum von Scham- und Achselhaaren sowie von Brust- und Genitalien im Schnitt 5 Monate eher ein. Bei Jungen und Mädchen, die mit Halb- und Stiefgeschwistern aufwachsen, beginnt die Pubertät durchschnittlich zwischen 2,2 und 1,2 Monaten früher. Das geht aus Daten von mehr als 10.000 dänischen Kindern hervor, die Forschende aus Aarhus ausgewertet haben. Im Fachjournal Annals of Epidemiology stellen sie ihre Ergebnisse vor. Sie führen die Unterschiede unter anderem auf die Familiendynamik zurück, die sich je nach Geschwisterkonstellation unterscheidet. Außerdem könnte es evolutionäre Gründe geben. Wer leibliche Geschwister hat, die potenziell die gleichen Gene weitergeben, kann sich mit der eigenen Fortpflanzung länger Zeit lassen. Als Einzelkind könnte es sich dagegen lohnen, die Weitergabe der eigenen Gene möglichst früh zu sichern.
Der Riesenstern Eldorados schlägt Blasen.
Mithilfe des ALMA-Teleskops der Europäischen Südsternwarte konnten hochaufgelöste Bilder von der Oberfläche des Roten Riesen aufgenommen werden. Darauf sind riesige Konvektionszellen zu erkennen, also Gasblasen, in deren Mitte heißes Gas zur Oberfläche aufsteigt, sich abkühlt und an den Rändern wieder nach unten sinkt. Auf Bildern, die im Abstand von mehreren Wochen im Juli und August 2023 entstanden sind, änderte sich die räumliche Verteilung der Zellen deutlich, schreibt ein internationales Team aus Astronomen in der Fachzeitschrift Nature. Und das schneller als zuvor angenommen. Bisher gab es derartige Bilder nur von der Oberfläche der Sonne.
Im Abwasser texanischer Städte finden sich Spuren der Vogelgrippe.
Zwischen Anfang März und Mitte Juli konnten Wissenschaftler aus Houston in einem Viertel aller gesammelten Abwasserproben Vogelgrippeviren vom Typ H5N1 nachweisen. Insgesamt wurden mehr als 1300 Proben aus 10 Städten untersucht. Bis zum März tauchten keine H5N1-Viren in den Proben auf, wie die Forscher im New England Journal of Medicine berichten. Dass gleichzeitig keine entsprechend hohe Anzahl von Vogelgrippe-Nachweisen bei Menschen gegeben hat, gehen Sie davon aus, dass die Viren im Abwasser von Vögeln und anderen Tieren stammen. Die Überwachung des Abwassers könnte helfen, eine mögliche Anpassung des Virus an den Menschen frühzeitig zu erkennen, hoffen die Wissenschaftler.
Lachen hilft gegen trockene Augen.
Das hat eine Studie mit knapp 300 Testpersonen aus China gezeigt, die im British Medical Journal vorgestellt wird. Ein Teil der Gruppe sollte gegen ihre trockenen Augen 4-mal täglich vorgegebene Lachgeräusche wie hehehe und hahaha etwa 5 Minuten lang imitieren und dabei die Gesichtsmuskeln entsprechend bewegen. Der andere Teil der Gruppe nutzte Augentropfen, um die Trockenheit zu lindern. Nach 8 Wochen wurde die Behandlung gestoppt und dann untersucht, wie sich die messbaren Symptome der Erkrankung verbessert hatten. Dabei zeigte sich, dass die Lachübungen nicht schlechter gewirkt hatten als die medikamentöse Behandlung. Auch das subjektive Empfinden der beiden Gruppen verbesserte sich ähnlich stark.
Sternzeit, 12. September. Wie Ghana zu seinem Radioteleskop kam. Noch vor 15 Jahren spielte Ghana astronomisch keine Rolle. Jetzt betreibt das Land in Westafrika eine Radioschüssel mit 32 Metern Durchmesser und beteiligt sich an internationalen Forschungsprojekten. Das Instrument beobachtet unter anderem Pulsare, schnell rotierende Sternleichen und Gaswolken in fernen Galaxien. Zudem wird es mit Teleskopen in Südafrika, Europa oder anderen Teilen der Welt zusammengeschaltet. Dann lässt sich so scharfsichtig ins All blicken, als hätte man ein Teleskop mit rund 10.000 Kilometern Durchmesser. Für solche Beobachtungen ist das Ghanaische Teleskop perfekt geeignet, weil es die große Lücke zwischen den anderen Stationen schließt. Ghana kam auf kuriose Weise zur Radioastronomie. Fachleute aus Südafrika suchten nach Antennenschüsseln, die nicht mehr für Satellitenkommunikation gebraucht werden. In Kuntunse, nördlich von Accra, wurde man fündig. Dort ließ sich eine Antenne des Unternehmens Intelsat zu einem Radioteleskop umrüsten. Die für die Radioastronomie typischen großen Datenmengen lassen sich gut übertragen, weil Ghana an Glasfaserkabel im Atlantik angebunden ist. Über Förderprogramme in Afrika und Europa wurde wissenschaftliches und technisches Personal ausgebildet, sodass sich in Ghana eine astronomische Szene bilden konnte. Das Land liegt nur wenig nördlich des Äquators. Von dort hat man die gesamte Milchstraßenebene im Blick. Für optische Astronomie ist das Land kaum geeignet. Aber Radiobeobachtungen des Universums sind auch im tropischen Klima möglich.
Und auch wenn Sie die Milchstraße heute Abend vielleicht nicht so gut sehen, wie Sie das in Ghana könnten, wünsche ich Ihnen trotzdem einen schönen Abend. Mein Name ist Maximilian Prose. Machen Sie es gut.